Montag schon wieder Business Lunch. Herzlich willkommen zurück. Ja, bei mir ist hier gerade Donnerstagnachmittag und das Münchner Wetter spielt so ein bisschen Hawaii. Man sagt ja auf Hawaii, wenn dir das Wetter nicht passt, warte 15 Minuten. Ja, so ist es hier bei uns auch, von Sonne über Sturm. Gerade hat es so geschüttet, dass ich gar nicht aufnehmen konnte. Ich hoffe mal, es hält jetzt ein bisschen. Ja, mein Thema heute, ganz, ganz ehrlich, benutzen Sie eine Sofadecke? Ich meine jetzt nicht zum Zudecken, wenn Sie so chillig Fernsehen schauen. Nein, so zum Draufsitzen, so zum Schutz des Sofas. Ja, verrücktes Thema. Was haben Sofadecken, Handyhüllen, Schonbezüge und 80% Ladeoptimierung Ihres Handys gemeinsam? Hat mich die Woche irgendwie so ein bisschen belustigt, aber auch den Kopf schütteln lassen, als ich ein Video gesehen habe. Ich solle doch mein Handy so einstellen, dass es nur bis 80% lädt, weil dann würde der Akku länger halten. Und ich dachte mir erst so, ja genau, mein Akku reicht mir sowieso nicht den ganzen Tag. Ich lade das eh immer zweimal, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber Tage, wenn ich abends irgendwie denke, boah, wie noch 20% Akku, gar nicht geladen, dann habe ich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen wenig gearbeitet. Ja, warum 80%? Das ist keine Angst, es wird kein Technik-Podcast, aber man sagt ja, Akkus sollten nicht unter 20% entladen werden und nicht über 80%, dann halten sie länger. Und das kann man mittlerweile sogar einstellen, dass sie bei 80% Schluss machen. Und was ist mit der Sofadecke? Ich weiß nicht, ich kenne das so, als Kind, wenn man ein neues Sofa hatte, also nicht man selbst, sondern die Eltern, dann kam da eine Decke drauf, um die Sitzfläche zu schonen. Ich kenne auch fast niemanden, der sein Handy ohne Handyhülle benutzt. Ganz ehrlich, haben Sie eine Handyhülle? Ich habe keine. Und jeder sagt immer, ah, bist du verrückt, das teure Handy und das zerkratzt doch. Ich kenne sogar noch als Kind, dass man im Auto Schonbezüge über die Sitze getan hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei einem Handy Wiederverkaufswert oder beim Auto, wenn die Sitze noch schön sind. Aber wenn ich so an dieses Sofa denke, als es dann irgendwie, damals haben die Sachen ja noch lange, lange gehalten. Ja, also ich kann mich erinnern, es gab irgendwie ein neues Sofa, da kann ich mich nicht wirklich erinnern, aber ich weiß es, als wir umgezogen sind, als ich irgendwie 2 oder 3 Jahre alt war, da gab es ein neues Sofa. Und dann gab es nochmal ein neues Sofa, da war ich dann schon ein bisschen älter. Und dieses Sofa gibt es heute noch. Und dieses erste Sofa, als das nach irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren weggeworfen wurde, weil es einfach durchgesessen war, nicht mehr benutzbar war und man hat die Schutzdecke entfernt, dann war die Sitzfläche, die war wie neu. Die war einfach wunderschön, die war quasi, da war kein Fleck drauf, die war nicht durchgesetzt und abgewetzt, die war wie aus dem Laden raus. So ist ja mit dem Handy auch, ne? Was dann irgendwann nach 1, 2, 3 Jahren, je nachdem, jeder hat da so seinen eigenen Zyklus verkauft und man macht diese Hülle runter. Oh, ist wie neu, oh, das fühlt sich so schön an, weil die Hersteller achten ja drauf, eine wunderschöne Haptik zu machen, damit es schön schmeichelnd in der Hand liegt. Ja, wenn ich mein Handy dann noch auf 80% lade, meine Couch mit einer Decke bedecke und eine Handyhülle verwende, wie komme ich da drauf? Ich finde das ganz furchtbar, weil ich habe praktisch nie was von meinem schönen, wunderbar aussehenden Sofa, wenn ich da einen Schutz drauf mache. Und wenn ich es wegwerfe, habe ich nie was davon gehabt. Ich habe nie dieses Handy wunderbar in meiner Hand gespürt. Ja. Ich habe mein Handy dann 3-mal geladen, weil ich es auf 80% drauf geachtet habe, damit es auch ja gut ist. Das ist erst so der Anfang. Ja. Wenn ich dann so schaue, so momentan, was ist so los, ist ja Kinder, die mit UV-Schutzanzügen irgendwo am See rumlaufen. Der Klassiker, die Vitaminpillen, die wir uns alle sicherheitshalber einwerfen. Das Neueste, was ich diese Woche gehört habe, wo ich auch wieder den Kopf geschüttelt habe, Krieg muss jetzt in den Schulen auf den Lehrplan. Die Schüler müssen auf Krieg und Verteidigung und alles Mögliche vorbereitet werden und eine große Akzeptanz für die Bundeswehr entwickeln. Und so, wenn man mit Leuten spricht, dann gibt es auch noch viele, die sagen, ja, aber ist doch ganz vernünftig und UV-Schalung ist gefährlich und Vitamine sind wichtig und auf den Krieg muss man sich vorbereiten und das Handy soll nicht zerkratzen und der Akku muss halten und die Couch, naja, wenn die dann irgendwie runtergewetzt ist. Ich denke mir mal so, wetz doch deine Couch ab, bis sie unansehnlich ist und wenn du sie da nicht wegschmeißen willst, dann leg eine Decke drauf. Ist doch viel vernünftiger, dann hast du erst mal ein paar Jahre einen schönen Anblick gehabt. Aber all diese Dinge tun wir ja nur aus Angst, ja, aus Angst, unser Sitzbezug, unsere Sitzfläche könnte zerkratzt sein, unser Handy könnte zerkratzt sein. Kinder, die keine Sonne mehr abkriegen dürfen, Vitaminpillen. Das sind alles Dinge, die wir aus Angst machen, anstatt entweder Sachen einfach mal zu benutzen oder im anderen Fall einfach mal zu leben. Ich meine jetzt nicht, dass man auf nichts aufpassen muss, ja, aber zu den Vitaminpillen, ganz ehrlich, gehören Sie zu denjenigen, die sich täglich Vitaminpillen reinpfeifen? Falls ja, ist dieser Mangel wirklich vorhanden? Denn wenn man diese Kataloge aufmacht oder die E-Mails, die man da ankriegt, es gibt ja nichts, wofür wir nicht irgendwelche Vitamine nehmen müssten, weil wir ansonsten sofort tot umfallen. Wenn man mal ein Blutbild machen lassen würde, um zu schauen, habe ich denn tatsächlich einen Mangel, kommt wahrscheinlich meistens raus, okay, die Vitamine, die ich nehme, die sind eigentlich schon komplett überdosiert, aber ich sollte vielleicht mal dies oder das nehmen oder gar nichts. Und das meiste kann man ohnehin mit Ernährung regeln. Muss ich jetzt in der Schule den Kindern Angst machen, dass wir Krieg kriegen werden und wie sie sich dann verhalten? Ich weiß, das ist damals ein großes Thema gewesen, so in den 70er, 80er Jahren, der Kalte Krieg. Meine Mutter hat mir, weiß nicht, habe ich das neulich schon mal erzählt, so eine alte Broschüre gezeigt. Die fand sie irgendwo beim Aufräumen. Leider ist kein Datum drauf, muss aus dieser Zeit sein, so 70er Jahre. Der war vom irgendwie Heimatschutz, wie man sich bei einem Atomangriff verhält. Wir hatten das ja alles schon mal, diese Themen. Die Leute haben sich Bunker gebaut, etc. Ja, es könnte irgendwie irgendwann mal was sein. Ganz ehrlich, kommt die Atombombe, ist es eh alles Humbug. Kommt sie nicht, hat man viel Zeit vertan. Es geht nicht darum, ich bin ein großer Freund davon, auf Dinge vorbereitet zu sein, dass sie einfach funktionieren. Vorbereitet heißt für mich aber nicht, dass ich mir die ganze Zeit überlege, oh mein Gott, vielleicht fällt unsere Gasversorgung aus, also muss ich mir einen Generator kaufen und am besten muss ich auch noch hier 100 Liter Trinkwasser im Keller bunkern und 300 Konserven, weil es könnte ja dies, das, jenes sein. Ich bin der Meinung, es reicht oft, sich Gedanken zu machen, was tue ich denn wenn, und dann hake ich es ab. UV-Schutzanzüge. Ich will gar nicht so im Detail da jetzt alles zerlegen. Es gibt so viele andere Dinge, die wir mittlerweile gewohnt sind zu machen, weil es ja so sinnvoll wäre. Aber letztlich wird eine Angst geschürt und dann wird ein Gegenmittel dafür geboten, das aber eigentlich letztlich auch nur so ein kleines Placebo ist oder ein kleines Trostpflasterchen. Denn wenn jemand so empfindlich gegen Sonne ist, und ich rede jetzt nicht davon, legt euch jetzt jeden Tag das ganze Jahr in die knalle Sonne, cremt euch am besten nicht ein, weil lebt einfach. Das ist Blödsinn. Aber dieses pausenlos sich zu denken, oh mein Gott, ein Sonnenstrahl, oh mein Gott, jetzt habe ich mich da hingesetzt, ohne eine Decke drauf zu haben, oh mein Gott, jetzt habe ich mein Handy einmal dahingelegt, das könnte zerkratzt sein, etc. Das schwurbelt einen so komplett voll in irgendeine Richtung, die einen davon abhält, eigentlich irgendwo effektiv zu denken und eine Intelligenz zu behalten, die sicherstellt, erinnern sich, mein wichtigstes Tool, das ich immer dabei haben möchte, egal was passiert, ist meine Intelligenz, damit ich einfach eine Lösung finde, wenn ich sie brauche und nicht mehr vorher irgendwas überlege, was dann meistens in der Praxis eh nicht funktioniert. In dieser Broschüre da vom Heimatschutz stand, wenn die Atombombe kommt, dann kriechen sie schnell unter den Tisch, ha ha ha. Wenn sie weit genug weg ist, dass mich der Tisch retten kann, dann hätte ich den Tisch nicht gebraucht. Wenn sie so nah ist, dann nützt mir der Tisch auch nichts mehr. Nur als Beispiel. Es hat alles seine Grenzen. Ja, dieses lebt einfach, sagt sich natürlich besonders gerne als Ausrede. Ich mache mir um nichts Gedanken, ich kümmere mich um nichts, weil ich lebe ja einfach. Ich genieße jeden Tag. Ja, das halte ich auch für Quatsch. Ja, das ist... Wenn man so weit ist, ist man entweder so an der Weisheit, an der finalen Weisheit seines Lebens angelangt oder man ist jemand, der einfach sich um nichts kümmert und damit dann kokettiert, na, ich lebe dafür, ich genieße. Das funktioniert sicherlich so nicht. Raucher, die sich eine Zigarette anzünden und bei jeder Zigarette, oh Gott, ich weiß, das ist so ungesund, oh, ich muss unbedingt aufhören, oh, ich weiß, ich darf nicht rauchen. Und dann rauchen sie die Zigarette und 5 Minuten später zünden sie die nächste und dann geht es wieder von vorne los. Und ich mir denke, Leute, rauche und genieße oder lasse es. Ich meine, dass es nicht gesund ist, brauchen wir nicht reden. Aber wenn man die Entscheidung für sich getroffen hat zu rauchen, dann sollte man es auch genießen. Wie gesagt, es gibt Grenzen, klar. Ich kann nicht sagen, hier Dinge, die, ich sag mal so, in das sichere, schnelle Verderben führen, die sollte man natürlich lassen. Ja, was ich gerade gesagt habe, gilt nicht für Drogen. oder Alkohol. Das sind so Dinge, die schnell zum Verfall führen. Also wo man einfach so eine Garantie hat, dass es ja schnell eine extrem negative Wirkung hat. Niemand würde einen Alkoholiker kennen, der 50 Jahre Hardcore trinken ohne irgendwas überstanden hat. Niemand würde jemanden kennen, der hier Heroin spritzt oder anderes nimmt und das 20 Jahre macht und es hat ihm nichts getan. Und ich kann auch nicht sagen, ich springe vom Hochhaus, weil das ist so ein geiles Gefühl und ich will ja mein Leben genießen, weil ich weiß, das ist ein sehr kurzer Genuss, der dann ins Verderben führt. Also man sollte schon diese Grenzen ziehen, aber worum es mir geht, ist, diese Grenzen mal selber wieder zu ziehen. Das ist was, was mich... Ich überlege immer, wie ist es in anderen Ländern und ich kann leider nicht so viele Sprachen, dass ich tatsächlich mal wirklich intensiv Landespresse von anderen Ländern lesen kann. Deswegen weiß ich immer nur so Grundtendenzen. Deswegen kann ich nur für Deutschland sprechen. Aber in Deutschland geht mir das seit ein paar Jahren so gewaltig auf die Nerven, dass immer mehr vorgegeben wird, du musst denken, dass. Ja, wenn du deinen Motor von deinem Auto anlässt, zerstörst du diese Erde, die wird morgen explodieren. Wenn du keinen UV-Schutzanzug trägst, keine Vitamine nimmst, etc. Es wird uns alles mittlerweile vorgegeben, was man muss. Es gibt keinen Tag, ich denke mir jeden Morgen, ich hatte es ja in meinem Podcast erzählt, dass ich morgens so meine 20 bis 30 Minuten Zeit habe, in der ich Nachrichten konsumiere, das dann sehr intensiv und auch ja nur einmal am Tag, das genügt dann auch. Und ich denke mir eigentlich fast jeden Tag, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Dödel wieder mit irgendeiner saublöden Idee in die Presse geht, wieder in irgendeiner der zahlreichen Talkshows gesessen ist oder irgendwo ein Interview gegeben hat, wo er wieder irgendeine Schwachsinnsidee hat, wo ich mir aber denke, machst du das, um einfach im Gespräch zu bleiben? Oder bist du tatsächlich so dämlich und glaubst den Scheiß, den du da gerade erzählst? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht wissen Sie es, schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich selber kann es nicht beantworten, wobei beide Varianten eigentlich gleich schlimm sind. Gut, die Variante, wenn er denn das selber glaubt, ist fast noch schlimmer als die, wenn es nur ein bisschen Show ist, ein bisschen Clickbaiting. Aber... was mich daran so stört, ist, dass ich dann merke, dass es immer wieder in der Gesellschaft, in der Bevölkerung aufgenommen und diskutiert wird mit einer Ernsthaftigkeit, wo ich mir sage, Leute, das ist nicht euer Ernst, dass ihr das jetzt überhaupt drüber sprecht, über diesen Schwachsinn. Ja, da gibt es so viele unzählige Beispiele und dieses Vorgeben von immer wieder irgend so einem Input, immer wieder so eine Headline, so ein Statement negativer Art, dass wieder irgendwas lostreten soll, das führt meiner Ansicht nach dazu, dass man immer mehr verlernt, seine eigenen Regeln zu machen. Eigene Regeln, betone ich gleich dazu, bevor ein Aufschrei kommt, immer daraufhin ausgerichtet, ich belaste, schädige damit niemand anders. Aber wir sind letztlich immer erstmal unser eigener Chef. Ja? Sie erinnern sich vielleicht an den Podcast, Sie sind der CEO Ihres Lebens. Das heißt, Sie entscheiden. Und man muss wirklich aufpassen, nicht in diese Fahrwasser, Fahrerinnen zu kommen, die einem da vorgegeben werden, sondern man muss wirklich wieder anfangen, sich selber zu denken. Was mache ich und dann tue ich es auch. Das ist auch was mir so oft auffällt, dass irgendjemand irgendetwas macht und im gleichen Moment sich dafür entschuldigt und so nach dem Motto, ich weiß, das soll man nicht, aber. Ja, drauf geschissen. Wenn du es machen willst und das für dich gut ist, dann mach's doch einfach, musst dich dafür nicht rechtfertigen. Man muss sich nicht ständig rechtfertigen für das, was man tut. Wie gesagt, es gibt diese Grenze, keine anderen Menschen zu schädigen. Und man sollte auch die Dinge jetzt nicht irgendwie gutheißen, die einen übermorgen dann, die quasi übermorgen schon todsicher sind. Ja, die sollte man auch lassen. Aber ansonsten muss man sich wirklich mal wieder klar machen, dass wir eine sehr, sehr große Range haben, innerhalb derer wir selber entscheiden können, unsere eigenen Regeln aufstellen können und uns mal von vielen Dingen frei machen. Und wenn man nämlich mal hergeht und diese ganzen Argumentationen, Themen, die pausenlos aufs Tapet kommen, mal hinterleuchtet, dann wird man immer nicht. Dann wird man zu so einem sehr großen Prozentsatz, ich behaupte jetzt mal 80-90%, erkennen, dass es reine Angstmache, um irgendetwas zu erreichen. Was soll denn dieser Quatsch, dass jetzt plötzlich, wir müssen uns jetzt auf den Krieg vorbereiten? Das ist kompletter Unsinn. Der Krieg ist so wahrscheinlich, wie er vor 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich war oder unwahrscheinlich war. Was wollen wir uns da groß vorbereiten? Warum, Worum geht's? Wir wollen einfach, irgendjemand denkt sich, boah, geil, ja, Sondervermögen, nochmal 100 Milliarden, noch mehr Rüstung, noch mehr unsere Bundeswehr mal wieder auf Vordermann bringen. Das ist immer meistens, immer dieser Hintergrund ist nicht offen und ehrlich. Und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen so. Tu dies, weil sonst, ja, das ist immer so eine Drohung und eine Angstmacherei, ja. Das ist wie bei meinen kleinen Kindern sagt, oh, wenn du an deinem Daumen lutscht, dann wird der irgendwann abfallen. Ja, wenn du jetzt böse bist, ah, dann kommt aber hier nächste Woche der Nikolaus, der versohlt dir dann den Hintern. Ja, oder wenn du dies nicht machst, dann passiert jenes. Das ist immer so eine Drohung, die auf Angst beruht. Und das hat uns als Kindern nicht gut getan. Und das tut uns als Erwachsene noch weniger gut, weil wir als Erwachsene sehr schnell versuchen, es richtig zu machen, vermeintlich, wie es uns vorgegeben wird. Und das ist Quatsch. Und deswegen denken Sie mal über Dinge nach, die Sie tun, ob Sie die vielleicht nerven und wenn Sie die nerven, warum Sie sie dann tun und ob die aus Ihnen selbst heraus entstanden sind oder ob Ihnen die jemand vorgegeben hat oder eine Meinung Sie vorgegeben hat. Das ist egal, ob das eine öffentliche Meinung ist oder im persönlichen Umfeld. Aber diese Dinge ab und zu hinterleuchten und mal so auf den Prüfstand zu stellen, das ist so ein bisschen wie Aufräumen und Ausmisten, weil kommt man immer auf manche Sachen, wo man sagt, ne, warum mache ich das eigentlich? Oder warum habe ich eigentlich ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen gar dabei? Muss ich doch gar nicht. Das heißt, dann kann ich es weiterhin tun. Oder ich kann mal wieder Dinge tun, die ich bisher gelassen habe, weil ich dachte, darf ich doch gar nicht mehr. Geht doch gar nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt so vieles, was man tun kann. Und das macht einem dann Freude. Und ob man das eigentlich tun soll oder nicht tun soll. Ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Um es mal ganz frei zu sagen. Würde mich mal interessieren, vielleicht haben Sie das eine oder andere Thema, wo Sie sagen, ja, Mensch, auf das trifft es eigentlich zu. Vielleicht auch gar nicht. Jeder ist ja immer irgendwo in einer anderen eigenen Lebensposition, wo Dinge zutreffen können oder auch nicht. Aber wie so oft macht auch das Nachdenken manchmal Spaß, weil wenn man dann drauf und sagt, nee, ich mache eigentlich nichts, wofür ich ein schlechtes Gewissen habe und ich mache eigentlich nichts, was ich nicht selber tatsächlich machen will oder ich lasse Dinge nicht, die ich nicht auch wirklich selber lassen will, ist das auch immer ganz schön, weil das auch wieder die Außenwirkung stärkt, weil man dementsprechend auch dann ein bisschen bewusster auftritt. Bewusst im Sinne von selbstbewusst, weil man sich mal wieder selbstbewusst geworden ist. Nö, passt eigentlich alles so, wie ich es mache. Ich habe das mal hinterfragt. Gut. So wie ich sage, ich räume mal den Schrank auf und mache ihn auf und sage, naja, eigentlich ist alles ordentlich. Alles, was da drin ist, brauche ich. Mache ich den Schrank wieder zu. Dann werde ich ein Lächeln im Gesicht haben und mir denke, geil, passt alles. Also auch diese Außenwirkung, dafür sind viele Dinge auch gut. Das muss ich auch mal dazu sagen. Es ist ja, dieser Podcast ist ja natürlich immer sehr subjektiv, weil es ja meine Gedanken, meine Empfinden, meine Meinungen sind, mit denen ich hoffe halt immer irgendwo mal einen Punkt zu treffen, wo jemand sagt, ey, ja, das ist eine gute Idee, das probiere ich mal oder nee, das lasse ich in Zukunft oder was auch immer. Aber auch so dieses, trifft auf mich gar nicht zu, ist letztlich relativ wertvoll. Also auch so im Sinne von, habe ich jetzt nicht umsonst mir zugehört, sondern ja, ist ganz interessant, stimmt eigentlich, aber ist für mich nicht zutreffend und das ist ja gut. Ja, Thema Außenwirkung. Und ja, Außenwirkung bin ich bei noch einem kleinen Thema, das ich ja auch immer gerne wieder ein bisschen aufwärme. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass YouTube mir algorithmusbedingt einfach natürlich immer viele Dinge anzeigt, weil es davon ausgeht, das interessiert mich. Ist aber ganz witzig, wenn ich mal ein Thema finde, wo ich mir denke, boah, was ist das? What the fuck? Und mir dann noch ein zweites, drittes Video dazu anschaue und dann vielleicht sogar da was für den Podcast rausziehe, um es anzuprangern, denkt natürlich der Algorithmus, ey, das scheint dem so gut zu gefallen. Dann zeige ich dem jetzt nur noch solche Themen an. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube schon, also auch wenn ich vieles da natürlich angezeigt bekomme, weil ich es immer wieder auch ein bisschen recherchiere, aber es ist schon momentan immer noch so dieses Mega-Thema, die Hustle Culture, dieses 24-7-Arbeiten. Wie gesagt, ich bin ja auch da ein bisschen verrückt, was das anbelangt, dass viele arbeiten. Aber die Woche habe ich wieder ein paar so Highlights gesehen, wo irgendwelche CEOs ihre Terminkalender gezeigt haben. Das wurde mir dann, nachdem ich ein so ein Video gesehen habe, wurden mir dann hunderte von diesen Leuten angezeigt und alle haben ihren Terminkalender gezeigt. Und ich dachte mir, boah, Ich würde wahnsinnig werden. Terminkalender, der von morgens um 7 bis abends um 10. Was hat der eine gesagt, wenn in seinem Tageskalender auch nur noch eine Minute oder 5 Minuten weiß sind, also weiß im Sinne von, er hatte da so, die sehen ja alle bunt aus, die Kalender, ne? Weil jedes Meeting, jeder Termin, jedes, alles hat eine eigene Farbe, das ist dann immer schön, ne? Schön bunt, manchmal doppelt belegt. Und dann hat er gesagt, wenn da auch nur ein Streifen weiß in meinem Tageskalender ist, dann habe ich den Tag schlecht geplant, da muss ich das sofort ändern. Und ich dachte mir, boah, nächster Satz, weil wenn ich irgendwo 5 Minuten habe, die ich nicht absolut effektiv nutze, dann ist das eine Katastrophe. Der andere hat gesagt, ich denke nicht in Tagen, ich denke nicht in Stunden, ich denke in meinem Tag in Minuten. Und ich dachte mir, hey Leute, was stimmt mit euch nicht? Das ist auch wieder so ein Ding. Ist es hier, macht ihr das jetzt fürs Video, damit es geil rüberkommt und super cool ist, oder arbeitet ihr wirklich so? Ich weiß nicht, ich würde wahnsinnig werden. Ich weiß nicht, wie ihr Kalender aussieht. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sage, schicken Sie mir mal einen Screenshot von Ihren Kalender. Nein, natürlich nicht. Ich dachte im nächsten Moment, Moment, Datenschutz, Privatsphäre. Nein, Spaß. Aber ich würde wahnsinnig werden. Also wenn ich brauche wirklich jeden Tag ganz viel Weiß in meinem Kalender auch, weil ich, wenn da noch weiße Farbe ist, weiße Stellen sind, dann weiß ich, dass ich da die Möglichkeit habe, Dinge nachzudenken, zu planen, die ja sonst zu kurz kämen. Also wenn man sich so den ganzen Tag komplett zutaktet, dass man, dann kann man ja nicht mehr denken, wann macht man das dann? Nachts? Hoffentlich nicht, ja. Also ich brauche diese Phasen, das ist genau so. Jetzt war es natürlich jobabhängig, das ist schon klar, aber ich habe auch Phasen, wo ich einfach weiß, da brauche ich 1, 1,5 Stunden, weil ich irgendeinen Text schreiben muss, den ich nicht aus dem Ärmel schüttel, weil der soll gut werden, der soll kreativ werden. Und da kann ich nicht sagen, von 10 Uhr bis 10.15 Uhr mache ich jetzt irgendwie eine tolle Expertise und die klingt dann auch noch geil und ist dann sofort hier druckfähig für irgendein Exposé. Also von allein daher brauche ich da Pufferzeiten. Und es gibt auch so kreativ Dinge am Tag, die ich auch mehrmals umswitche, weil ich einfach merke, ich habe jetzt nicht den Flow, das zu machen. Ich muss jetzt aber was Kreatives machen. Und das kann ich nicht auf Knopfdruck. Ja, dann muss ich irgendwas anders vorziehen, dann muss ich umswitchen und da brauche ich auch entsprechend Puffer. Aber da dachte ich schon, Jungs, krass, ne? Dann kommen natürlich noch die Morgenroutinen dazu. 4:30 Uhr aufstehen, 5 Uhr ins Gym, 6 Uhr kurzes Frühstück, 6:30 Uhr Büro. Und ich dachte mir, Alter, ich meine, ich habe nichts gegen früh aufstehen, das ist richtig geil, ja, wenn das der Tag noch so am Anbrechen ist und alles ist noch schön ruhig und man schaut so raus. Ich habe das, früher war das so meine Zeit, als es noch keine Elektronik gab, da eine Stunde Zeitung zu lesen. Da bin ich extra früher aufgestanden, damit ich diese Zeit hatte. Weil Zeitung ist halt nicht wie heute, ne? Heute macht man so, swipet man so durch die Nachrichten-Apps und schaut, was interessiert mich, klickt kurz drauf, liest es an, swipet weiter. Bei so einer großen, riesigen, fetten Tageszeitung, da ist man ja am Blättern. Das dauert einfach allein schon, bis man überhaupt findet, wo interessiert mich was. Aber der eine meinte dann auch noch, nee, Burnout ist für ihn kein Thema, weil er liebt ja, was er macht. Er sah nicht so aus, als würde er das lieben, was er da den ganzen Tag fabriziert. Und dann habe ich Videos entdeckt und nachdem ich da dann zwei angeschaut habe, hat der Algorithmus gedacht, oh, neues Leben. Dann zeigen wir ihm jetzt sowas. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Googeln Sie mal, nicht googeln Sie mal. YouTuben Sie mal, geben Sie mal die Suche ein. Morgenroutine, Chill Out, Coffee. Das ist richtig geil. Da werden dann Menschen gezeigt. Genau mein Ding. Die stehen so auf, strecken sich. Das war dann die Morgengymnastik. Gehen dann in die Küche und zelebrieren dann ihren ersten Kaffee zu kochen. Und genießen diesen Kaffee und schauen aus dem Fenster, denken offensichtlich ein bisschen nach über sich, das Leben, die Arbeit, wer weiß es. Ja, da dachte ich mir, das ist richtig geil. Das ist genau meine Morgenroutine. Ja, so liebe ich das. Aufstehen, einmal strecken, Kaffee kochen, zelebrieren. Und dazu, ja, und komplett ohne schlechtes Gewissen, mit allerhöchstem Genuss, rauche ich die erste Zigarette. Das ist so geil für mich. Ich möchte Ihnen nicht einreden, dass Sie das nachmachen. Ja, aber für mich ist es komplett geil. Ich genieße das, ich feiere das. und liebe es. In diesem Sinne gehen wir ja jetzt schon in die Osterwoche sozusagen. Ja, heute in einer Woche ist Karfreitag. Jetzt habe ich gerade am Überlegen, gibt es Karfreitag auch einen Podcast von mir? Ja, selbstverständlich. Ich halte mich an den Rhythmus, egal ob da Silvester, Weihnachten, Karfreitag ist. Ich bin auch da wieder für einen Business Lunch dann für Sie verfügbar. Da haben wir auch Zeitumstellungswochenende. Nein, ich mache keinen Podcast über Zeitumstellung, keine Angst. Aber ein bisschen lästern darf ich. In diesem Sinne, schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Freue mich, wenn Sie mir gewogen bleiben und dann heute in einer Woche wieder hier dabei sind, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ganz lieben Dank. Bis dahin, Ihr, Euer Peter Cavendish. Servus.